Schön, wieder da zu sein, euch zu sehen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, mach die Türen auf, mach die Tore weit. Das erbitten wir jetzt für uns, dass wir die Türen unseres Herzens aufmachen und dass wir erleben, dass du auch unter diesem Wort der Predigt zu uns kommst. Unser Herz, unser Leben betrittst und erneuerst. Schenk doch, dass jeder von uns, der hier in diesem Raum ist und der zusieht, entweder live oder dann auch irgendwann den Gottesdienst im Internet abruft, dass wir von dir angerührt werden und dadurch zum Leben mit dir gelangen. Es ist Advent. Wir feiern und erwarten deine Ankunft. Und wir bitten dich, komm du zu uns und rühr uns an. Amen. Die erste Kerze ist angezündet. Wir feiern heute den ersten Advent. Wir haben es gehört, ein neues Kirchenjahr hat wieder begonnen. Und wer den Wochenvers richtig gelesen hat und richtig gehört hat, der hat auch einen Fanfarenruf darin gehört. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ein Wort des Propheten Sacharja. Es steht in dem Kapitel des Prophetenbuches, das von der Erlösung Israels handelt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wer von uns wünscht sich nicht solch ein Staatsoberhaupt, solch eine Regierung, gerecht und helfend? Das wäre es doch, oder? Gerade wenn wir auf unsere Erfahrung mit unseren eigenen Regierungen schauen oder erst recht, wenn wir auf die Regierungen blicken der Welt- und Supermächte, Amerika, Russland, China, mit Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Wladimirovich Putin. Gerecht und helfend? Ich überlasse das eurem eigenen Urteil. Und ob das immer so angenehm ist, wenn ein König kommt zu uns? Beim Festakt der Täuferbewegung haben wir erlebt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Festakt mit unserem Bundespräsidenten zu planen. Der Veranstalter, also wir, der Verein 500 Jahre Täuferbewegung 2025 e.V., der Veranstalter wurde dazu verpflichtet, eine Anmeldeliste zu führen mit Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Telefon und Ausweisnummer. Selbst hochrangige Gäste wie die Ratsvorsitzende der EKD oder der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen mussten sich mit ihrer Personalausweisnummer anmelden. Der Anmeldeschluss war 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung. Zu diesem Zeitpunkt mussten nämlich die Anmeldelisten dem Bundeskriminalamt vorgelegt werden, zur Begutachtung und zur Prüfung. Mehrmals wurden die Räume der Christuskirche in Hamburg-Altona vom BKA besucht und beim letzten Mal kamen sie dann mit Hunde natürlich, die Sprengstoff erschnüffeln sollten. Schließlich hat das Bundespräsidialamt einen Sicherheitsdienst zur Verfügung gestellt, der am Eingang kontrollierte, dass auch nur die Besucher Einlass bekamen, die ordentlich angemeldet waren. Ein ganz schöner Aufwand für einen ein- bis anderthalbstündigen Besuch des Bundespräsidenten. Zwischendrin war ich als Geschäftsführer des Vereins so genervt, dass ich dem Verein vorschlagen wollte, wir laden den Bundespräsidenten wieder aus. Also, so einfach ist das nicht, wenn ein Bundespräsident nicht nur auf der Straße an uns vorbeifährt und bejubelt wird oder ein König, sondern wenn er wirklich zu uns kommt, wenn er wirklich in unser Lebensumfeld, in unser Zuhause hineinkommt oder wie beim Festakt der Täuferbewegung in unsere Kirche. Wie bereiten wir uns eigentlich, wie bereitest du dich eigentlich vor, wenn dieser Fanfarenruf erklingt? Siehe, dein König kommt zu dir. Wie bereitest du dich vor? Eine spannende Frage. Dein König kommt zu dir. Ein zweiter Fanfarenruf. Er stöhnt im Advent. Wieder ist es ein Prophet, der ihn ausstößt. In Jesaja 40 lesen wir, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Der Prophet richtet dieses Aufbruchssignal zuerst an das im babylonischen Exil versklavte Volk Israel. Er tröstet damit das verbannte Volk und besingt damit die Hoffnung auf Heimkehr nach Jerusalem. Gott hat vergeben und er hat sich nun aufgemacht, seinem Volk eine neue Zukunft zu schenken. Und deshalb, das klingt in diesem Ruf mit, in diesem Fanfarenstoß, deshalb ihr Menschen in der Gefangenschaft, ihr Menschen in der Knechtschaft, ihr Menschen heimatlos und in der Fremde, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das ist mein Predigtthema heute. Aufgerufen, eingeladen, Wegbereiter Gottes zu sein. Konkreter Wegbereiter des Königs zu sein. Wegbereiter zu sein für den Christus Gottes. Der Erste, der sich als Wegbereiter Christi verstanden hat, war Johannes der Täufer. Ich lese den Predigttext, den ich für diesen Sonntag herausgesucht habe. Lukas 3, die Verse 3 bis 18. Und er, Johannes, der Sohn des Zacharias, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Abraham, ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel und er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Amen. Nach der Bibel ist Johannes der Täufer der Wegbereiter Jesu par excellence. Schon sein Vater, der Priester Zacharias, macht bei der Geburt seines Sohnes eine Prophezeiung. Du aber, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst dem Herrn vorangehen, um seinen Weg zu bereiten und sein Volk das Heil erkennen lassen. Der Evangelist Lukas nimmt diese Prophezeiung auf, indem er das Wort des Propheten Jesaja auf Johannes bezieht. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Der Evangelist Lukas bezieht dieses alttestamentliche Prophetenwort auf Johannes. Johannes ist die Stimme des Predigers in der Wüste. Die Worte Jesajas beschreiben mit wenigen Strichen seinen Auftrag und seine göttliche Sendung. Er geht dem Herrn, er geht dem König voran und bereitet ihm den Weg. Es wird ein Triumphweg. Es wird ein Weg, auf dem kein Fuß sich an einem Stein stößt. Der Wegbereiter Johannes hat zumindest nach den Worten des Propheten Jesaja, hat den Weg so zu bauen, wie wir heute Autobahnen bauen, wie wir heute Schnellzugtrassen bauen. Der Streckenverlauf ist möglichst eben zu halten. Die Täler sollen erhöht werden und die Berge und Hügel werden abgetragen. Was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll und muss planiert werden, bis es zu einem geraden Weg kommt, dem Triumphweg des Königs, dem nichts mehr entgegensteht. Und dann? Dann wird es so sein, dass alles Fleisch, und das heißt ja wohl Menschen und Tiere, dass alles Fleisch das Heil Gottes sehen wird. Johannes, das lesen wir heute in unserem Predigttext, hat diesen Auftrag angenommen, Wegbereiter des Christus Gottes zu sein. In Vers 16 lesen wir, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Johannes der Täufer weiß, dass er Wegbereiter ist. Dafür setzt er sich dann auch mit Haut und Haaren ein, Wegbereiter des Christus Gottes zu sein. Sein Auftrag als Wegbereiter erfüllt er als Bußprediger und Gerichtsprophet. Johannes ruft die Menschen zur Buße. Er weist auf ein Leben hin und ruft zu einem Leben, das sich aus der Buße heraus entfaltet und den Wegweisungen Gottes verpflichtet weiß. Sein Ruf zur Buße gleicht, wir würden heute sagen, einer Publikumsbeschimpfung. Wer von uns würde sich heute so anreden lassen? Ihr Otterngezücht! Wer hat euch gewiss gemacht, dem künftigen Zorn zu entrinnen? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und glaubt nicht, dass es euch irgendetwas hilft, dass ihr euch auf Abraham berufen könnt und meint, ihr seid Abrahams Kinder. Nein, nur wer rechtschaffende Früchte der Buße bringt, wird dem Zorn Gottes entrinnen. Das ist die Botschaft des Johannes. Und mit diesem Bußruf erfüllt er seinen Auftrag, Wegbereiter zu sein, dessen, der größer ist als er und demgegenüber er sich noch nicht mal als würdig empfindet, ihm die Schnürsenkel aufzubinden. Die Bußpredigt, der Ruf zur Buße und zur Umkehr, das ist der Auftrag des Johannes. Und dann tauft er die Menschen, die bereuen und Buße tun und die damit ausdrücken, ich will ein Leben führen, das rechtschaffende Früchte aus der Buße erbringt. Ich will ein Leben führen, das rechtschaffende Früchte aus der Buße erbringt. Und wie die rechtschaffenen Früchte denn aussehen, das zeigt der Predigttext an einigen Beispielen exemplarisch auf. Wer zwei Hemden hat, ich sehe, von euch haben alle mehr. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der gebe dem, der keinen hat. Die Zöllner sollen nicht mehr fordern, als ihnen vorgeschrieben ist. Und die Soldaten sollen nicht plündern und brandschatzen, sondern Gewalt und Unrecht vermeiden und sich mit ihrem Sold begnügen. Es sind Beispiele, die dazu anregen, dass wir uns fragen, was sollen wir denn tun, um der Buße vor Gott Genüge zu tun und um ein Leben zu führen, an dem sozusagen die rechtschaffenen Früchte abgepflückt, geerntet werden können. Was sollen wir tun? Ich lade euch ein, einen Augenblick darüber nachzudenken, was wir tun sollen, welche rechtschaffenen Früchte denn bei uns wachsen sollen. Eine Minute des stillen Gebets über diese Frage. Was sollst du tun, um rechtschaffene Früchte der Buße zu erbringen? Amen. Wachsen in und durch mein Leben rechtschaffene Früchte der Buße? An diesem Punkt, wie Gott menschliches Leben ansieht, ob daran rechtschaffene Früchte der Buße wachsen und reifen, und auch wie er ein Leben ansieht, an dem diese Früchte nicht zu finden sind. An diesem Punkt überschneidet sich der Bußruf des Täufers mit der Bergpredigt Jesu. Im Matthäusevangelium lesen wir im Kapitel 7 die Worte Jesu: Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Harte Worte. Und das im Advent? Müssen wir uns im Advent nicht vielmehr auf Lobpreis einstimmen, so wie wir es ja schon gemacht haben? Freue dich, Welt, der Herr ist da. Nimm deinen König an. Und jedes Herz empfange ihn, mach für ihn Raum und singe ihm. Ja, Erd und Himmel singt, ja, Erd und Himmel singt, ja, Erd, ja, Erd und Himmel singt. Ist das nicht Advent? Loblieder, Triumphlieder, dass Jesus kommt und dass die ganze Welt sich ihm zuneigt? Ja, das ist Advent. Und es gehört zum Advent, dass wir mit alten und mit neuen Liedern Jesus als gekommenen und auch als wiederkommenden König und Herrn preisen und anbeten. Das gehört zum Advent. Aber seit Christen Advent feiern. Und das ist seit Mitte des 4. Jahrhunderts. Seit Christen Advent feiern, ist die Adventszeit immer auch eine Zeit der Buße und der Neuhinwendung zu Gott und zu seinem Christus gewesen. So gesehen spielt uns der Predigttext die Frage zu, die die Menschen damals nach der Bußpredigt des Johannes dem Täufer gestellt haben und die wir gerade in der Stille für uns vor Gott bewegt haben. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Da fragten die Zöllner ganz konkret für ihren Berufsstand: Und wir, was sollen wir tun? Und die Soldaten kamen und fragten: Und wir, was sollen wir tun? Ich lade euch ein, mit dieser Predigt die Adventszeit oder vielleicht nur diesen einen Sonntag heute dazu zu nutzen, Jesus zu fragen: Und ich, Herr, was soll ich tun? Bevor ich eine Antwort auf diese Frage skizziere, will ich unseren Blick noch einmal auf Johannes den Täufer lenken, dem Wegbereiter Christi, dem Wegbereiter Jesu par excellence. Wenn ich persönlich über den Täufer nachdenke, dann fällt mir immer der Isenheimer Altar ein, von Matthias Grünewald. Isenheim oder Issenheim liegt im Oberelsass. Es gehört zu Frankreich. Matthias Grünewald lebte Anfang des 16. Jahrhunderts und schuf den Isenheimer Altar vermutlich zwischen 1506 und 1515, also kurz vor der Reformation. Und damit ihr einen Eindruck von dem Altar bekommt, habe ich euch einmal ein paar Bilder mitgebracht. Der Isenheimer Altar ist ein sogenannter Wandelaltar mit drei Schautafeln. Die erste Schautafel zeigt im Wesentlichen die Kreuzigungsszene Christi. Die zweite Schautafel zeigt das Engelskonzert bei der Menschwerdung Jesu Christi, also Weihnachten. Und die dritte Schautafel zeigt drei Kirchenväter über dem geöffneten Grabschrein Christi, ist also Verkündigung der Auferstehung, besser vielleicht Verkündigung des Auferstandenen. Mich und uns interessiert heute die erste Schautafel, die Kreuzigungsszene. Und vor allem, wir können das zweite Bild sehen, vor allem die Kreuzigungsszene mit Johannes dem Täufer da drin. Hier sehen wir in das Museum hinein die erste Schautafel aufgestellt. Das nächste Bild, hier die Kreuzigungsszene etwas näher herangezoomt und rechts unter dem Kreuz sehen wir Johannes den Täufer. Das nächste Bild. Das ist Johannes der Täufer, wie er auf Christus, den Gekreuzigten, weist. Drei Dinge fallen mir dabei ins Auge, wenn ich mir Johannes den Täufer auf diesem Bild anschaue. Erstens, er hält das aufgeschlagene Alte Testament in seiner linken Hand. Übertragen, er hält die Bibel in seiner Hand. Zweitens, der Zeigefinger seiner rechten Hand zeigt auf den Gekreuzigten und ist proportional übermäßig lang. Und drittens, im Hintergrund an der Wand steht auf Lateinisch Illum oportet crescere. Illum oportet crescere. Me autem minui. Es ist die lateinische Fassung von Johannes 3, Vers 30. Jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes der Täufer war bei der Kreuzigung Jesu ja gar nicht anwesend. Der war ja schon tot. Und trotzdem malt ihn Matthias Grünewald an einer prominenten Stelle in die Kreuzigungsszene ein. Er drückt damit aus, dass der Täufer gerade mit seiner Buß- und seiner Gerichtsverkündigung sich als Wegbereiter Jesu Christi erweist. Jesus nimmt das Gericht Gottes auf sich und trägt die Strafe für alles, aber wirklich alles unfruchtbare und nutzlose Leben. Was abgehauen gehört, was verbrannt gehört, mit ewigem Feuer verbrannt, das nimmt Jesus auf sich und erleidet dafür den Kreuzestod. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht mehr und nicht weniger, bezeugt Johannes der Täufer den Matthias Grünewald in seine Kreuzigungsszene einzeichnet. Hier findet der Zorn Gottes sein Ziel. Für jede und jeden, die den Kreuzestod Christi für sich gelten lassen. Für ihre unfruchtbaren Werke. Für ihr ganzes gottloses Leben, die den Kreuzestod Christi für sich gelten lassen. Hier findet Gottes Zorn sein Ziel für dein Leben. Für dein Leben. Das ist die Einladung des Advents. Mach dein Leben wieder oder vielleicht zum ersten Mal. Mach dein Leben wieder oder vielleicht zum ersten Mal am Kreuz Jesu Christi fest. Und dann werde Wegbereiter für diesen Christus. Wie Matthias Grünewald uns den Wegbereiter Johannes den Täufer vor Augen malt. Hörend auf das Wort Gottes zeigt der Täufer mit überlangem Zeigefinger auf den gekreuzigten Jesus und ruft: Schaut auf Christus, schaut auf den, der für euch stirbt, und bekennt mit mir: Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen, damit ihm die Ehre gebührt. Ich lerne das gerade in und durch meine Querschnittslähmung nach meinem Unfall vor 6 Jahren. Vieles von dem, was früher für mich ganz selbstverständlich war, was ich ganz selbstverständlich angepackt, getragen, bewerkstelligt und fast wie aus dem Handgelenk geschafft habe, vieles von dem ist zerbrochen. geht nicht mehr, macht mir manchmal unsagbare Mühe. Gerade dieser eine Satz hat mich in meiner Predigtvorbereitung getroffen und bewegt. Er, der Gekreuzigte, und ich füge hinzu, der Gekreuzigte und Auferstandene, muss wachsen, muss größer werden. Ich aber muss kleiner werden. So wird und bleibt mein Leben auch im Rollstuhl Hinweis und Lebenszeugnis für meinen gekreuzigten und auferstandenen Herrn, Heiland und Erlöser Jesus Christus. Mit mir bist auch du eingeladen, Zeuge und Wegbereiter Jesu Christi zu sein. Das fängt vielleicht mit einem Gebet an. Herr Jesus Christus, ich vertraue dir. Hilf du mir dabei, dein Zeuge und dein Wegbereiter zu sein, wie Johannes der Täufer. Herr, auch wenn es mir schwerfällt, lass auch sein Bekenntnis mein Lebenszeugnis sein. Du musst wachsen, ich aber will kleiner werden, dir zur Ehre. Herr Jesus Christus, hilf mir dabei. Amen. Zeuge und Wegbereiter Jesu Christi zu sein, fängt immer an jedem Tag neu an mit diesem oder einem ähnlichen Gebet. Jesus Christus, ich vertraue dir. Hilf mir, dass ich mein Leben heute nach deinem Willen gestalte. Erst dann folgt der zweite Schritt, darauf zu achten, dass auch mein Denken, Reden, Handeln und auch mein Unterlassen rechtschaffende Früchte hervorbringt. Also Früchte der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Wie das aussieht, das hat uns Johannes exemplarisch vor Augen gemalt. Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue desgleichen. Und dann kommen die Zöllner und fragen, und wir, was sollen wir tun? Dann kommen die Soldaten. Genauso, davon bin ich überzeugt, erhalten wir eine konkrete Antwort, wenn wir zu Jesus gehen und fragen, Herr, was soll ich denn tun? Ich bin davon überzeugt, keiner von uns wird diese Antwort nicht hören. Gerade die Adventszeit lädt uns ein, auf den Bußruf des Johannes zu hören. Gerade die Adventszeit lädt uns ein, nach seinem Wort unser Leben und unseren Besitz zu teilen, um Früchte der Liebe und Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben wachsen zu lassen. So sind und so werden wir immer wieder Wegweiser des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Jesus Christus, unser Herr, schenke uns in diesem Sinn einen gesegneten Advent. Amen.